Und dieser Gedanke brachte ihn so sehr, ich sag's mal neudeutsch, ins Schleudern, dass er seine Kutsche anhalten musste und eine Pause machte. Ja, theoretisch bin ich jetzt auf dem Wege zu Krishna, aber Krishna ist jenseits der Wahrnehmung einer bedingten Seele. Wie soll ich ihn hoffen, ihn zu erkennen? Und er sagte dann ein Beispiel. Genug, sagte er irgendwann mal mit diesen depressiven Gedanken. Es ist möglich, dass sogar eine gefallene Seele wie ich die Chance bekommt, Krishna wahrzunehmen. Es ist möglich. Es geschieht genauso, wie es geschieht, dass ein Stück Holz dass einen reißenden Fluss herunterfährt, auf das Ufer gespült wird. Es ist passiert nicht oft, aber es passiert hin und wieder. Es ist eine rare Chance dazu da. Ich merke gerade, unser Luftbevollmächtigter müsste sich, es ist immer so interessant zu sehen, wie wir von ganz verschiedenen Dingen ausgehen. Die Erinnerung an die Luftbevollmächtigung heißt, dass zu wenig Sauerstoff da ist und du schließt dann sofort das Fenster zu. Das wäre die entgegengesetzte Bewegung, die nötig ist. Ne? Wahrscheinlich ist es so, dass du sehr viel Kälte empfindest. Es ist richtig, also Madhu Priya, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und ich würde dich bitten, nochmal mit Krishna Mohini da Kontakt aufzunehmen. Die hat das letztes Mal geschafft und sie hatte eine entsprechende Wissenschaft entwickelt. Als lang ausgebildete Krankenschwester war das naheliegend. Du musst ihn da einfach über die Bedeutung des Sauerstoffzufuhrs und so weiter informieren. Krishna. Mir liegt dieses Beispiel sehr am Herzen, weil ich als Kind sehr oft aus irgendeinem Grunde genau die gleiche Sache hatte. Meine Eltern gingen für 4 Jahre regelmäßig mit uns Kindern nach Österreich, weil wir eben sonst nur das Meer besuchten, sagten sich unsere Eltern, idemo planino, lasst uns in die Berge gehen. Lasst uns in die Berge gehen und den Kindern eine Berglandschaft zeigen. Und wir gingen, ich weiß gar nicht mehr, wo genau, Obersteinbach oder irgend sowas österreichisches. Und zu der Zeit, wie wir hinkamen, gab es immer diese Gebirgsbäche, die Gehölz von oben runterspülten. Und wir als Kinder waren also ständig am Ufer dieser Flüsse zu finden und haben versucht, das Holz irgendwie rauszufischen. Wir hatten so einen Eisenpiken und so einen langen Stab und haben den da reingepiekt in das Holz und meistens hatte ich zu großes Holz und das Holz hat mich dann in das Fluss gerissen und ich bin ungefähr 50 Mal fast ertrunken als Kind. Ich kann mich sehr deutlich daran erinnern, an diese Szene. Es war nämlich äußerst selten, dass Holz einfach so ans Ufer gespült kam. So ist es auch sehr, sehr selten, dass eine bedingte Seele, die so im reißenden Strom ihres Karmas dahin gespült kommt, dahin getragen wird, Zuflucht findet bei den Lotusfüßen Krishnas und Darshan, direkte Wahrnehmung von Gott Angesicht zu Angesicht hat. Es ist äußerst selten. Wie ist es denn möglich? Im 10. Kanto wird dieser Shloka hier rezitiert. Es ist ein Shloka, der von dem König Muchukunda rezitiert wird. Er heißt, der Shloka sagt, O Herr, O Unfehlbarer, das Lebewesen wandert im Kreislauf der Geburten und Tode. Wenn solch ein Wesen jedoch die Gemeinschaft eines Sadhus bekommt, dann und nur dann kommt das materielle Dasein zum Ende. Von dem Augenblick nämlich, wo die bedingte Seele eine solch spirituelle Gemeinschaft bekommt, werden im Inneren die hingebungsvollen Neigungen dir gegenüber erweckt. Du bist das höchste Ziel der Heiligen und du bist verantwortlich für die Ursache und die Wirkung. Nicht Karma, sondern Krishna ist für uns verantwortlich. So, es wird hier in diesem Shloka gesagt, nur dann, wenn in unserem Herzen die hingebungsvollen Neigungen erweckt werden, kommt das materielle Dasein zum Ende. Und diese Neigung, diese, man nennt es in Sanskrit, Matihi, Matihi, Krishna Bhavati Bhavata Matihi, diese Neigung, diese Inklination, diese innere Ausrichtung oder Orientierung oder dieser tiefe Wunsch im Herzen, Krishna sich zu nähern, der wird geboren in der Gemeinschaft mit Sadhus. Wenn ein potenter Mann und eine gesunde Frau zusammenkommt, dann ist das kommt es zu einer Empfängnis und zu einem Kind. Nur dann, die Frau kann alleine sich noch so sehr ein Kind wünschen, wenn es nicht zu einer, sagen wir einmal, Begegnung mit einem Mann kommt, kann sie alleine von ihrer biologischen Konstitution nicht ein Kind in die Welt bringen. So ist es auch mit uns. Wir alleine können nicht diese Neigung, Krishna zu dienen, zum Vorschein bringen. Es muss dazu immer ein Sadhu, ein spiritueller Mensch sein, der uns begegnet und der uns im Herzen anrührt und der uns diese Neigung, das Wichtigste, was wir auf dem spirituellen Leben haben, diese Matihi ist das Sanskrit-Wort, es wird übersetzt im Englischen als Inclination oder im Deutschen diese Neigung, ne? Diese Neigung ist eine bestimmte Ausrichtung. Ich neige mich entweder nach rechts oder jetzt neige ich mich nach links. Diese Neigung, diese tiefe Neigung, sich Krishna entgegenzuneigen, das kommt, wenn wir mit Devotees sind. Deswegen hat Ramanujacharya seine Lehre in einem ganz einfachen Paragraphen zusammengefasst. Er sagte, wenn nichts dir hilft, kein Sadhana, um Fortschritt zu machen, dann geh in die Gemeinschaft von Devotees. Denn in dieser Gemeinschaft wird in dir diese Jayati Matihi, sagt das Sanskrit hier, Jayati Matihi, diese Neigung wird dort geboren. Und du kommst wieder in Fahrt. Dieser Vers ist von einem König gesprochen worden, König Muchukunda. Muchukunda hatte eine Sehnsucht danach, Krishna zu sehen. Diese Sehnsucht war so stark, dass er sich ein Leben nicht vorstellen konnte, ohne Krishna zu sehen. Und so hat er einfach um eine Segnung gebeten. Ich möchte schlafen. Ich kann es nicht ertragen, wach zu sein und Krishna nicht zu sehen. Lass mich einfach nur schlafen, schlafen, schlafen. Und durch einen Segensspruch der Devatas kam er tatsächlich dazu, er konnte schlafen, wie Radha Govinda Devi das hier jetzt gerade in der Vorlesung. Ich sollte vielleicht nicht so oft schlafen sagen, sonst ist plötzlich jeder weg. Vielleicht war das keine gute Idee, dass sie um 6 Uhr aufstehen sollten. Also das Thema, man muss rechtzeitig ins Bett gehen, wenn man früh aufstehen will, das ist ganz wichtig. Sonst ist es eine einzigartige Tortur, so eine Morgenvorlesung. Muchukunda sehnte sich so sehr nach Krishna, dass er einfach sagen konnte, mein Leben ist unerträglich, ich schlafe einfach. Und wenn ich aufwache, dann möchte ich Krishna sehen. Und diese Segnung wurde ihm gewährt. Als er aufwachte, sah er Krishna. Er hatte Darshan. Ist eine lange Geschichte, die ich hier nicht ausführlich erzählen kann. Aber heute Abend werden wir ordentlich viel Krishna-Katha erzählen, sodass wir richtig mal in diese Wunder von Krishna sehen. Krishna sah, mein Devotee will mich sehen. Aber damit er mich sehen kann, muss vorher etwas geschehen. Er muss die Neigung wirklich tief zum Brennen haben. Deswegen musste er einen Sadhu treffen. Und so traf Muchukunda auf einen Sadhu. Diese Neigung ist das Wichtigste, was wir haben. Meine lieben Devotees, ohne diese Neigung, diese Inklination, dass die richtig brennend wird, seid ihr nur Träumer auf eurem spirituellen Weg. Ihr werdet nie was erreichen, ohne dass diese Neigung richtig brennt in euch. Man muss sich das wünschen. Es gibt nur einen einzigen Preis, um Krishnas Darshan zu haben. Das ist diese Begierde. Diese Begierde kommt, es ist so, dass die fängt an, die hat bestimmte Vorstufen, nicht wie Halava. Halava ist erstmal nur Grieß, gerösteter Grieß, dann ist es ein Brei und dann ist es eine stabile Masse, die einem sensiblen Menschen die Geschmacksnerven trifft und Wasser, das Wasser im Mund zustande bringt. So, am Anfang ist es nur eine kleine Neigung. Dann wird es eine Begierde und schließlich auf der dritten Stufe wird das, was wir brauchen, um Krishna wahrzunehmen, wird richtig eine kochende Anxiety, sagt Prabhupada dazu. Man kann sich das Leben nicht vorstellen, ohne Krishna zu begegnen. Schön, ne? Und wie gesagt, das wird alles geboren aus dem Kontakt mit den Devotees. Hier sehen wir schon, es geht hier nicht um diese Sadhu-Sangha, da passiert eine Art spiritueller Befruchtung, könnte man sagen, von unserem Herzen, die zu einer Geburt, Jayate heißt, es wird geboren, diese Neigung, ne? Die wird geboren. Ich kann mich wirklich an eine wichtige Begegnung erinnern mit meinem eigenen spirituellen Meister. Es waren einige Begegnungen, aber im Augenblick möchte ich eine hervorheben. Es war, als ich noch sehr jung war im spirituellen Leben, 1974 war es. Manche von euch waren, warst du da schon geboren, Pavlo? 74? Noch nicht. Hare Krishna macht nichts. Und ich weiß noch, ich war im Mayapur Festival und ich war ein bisschen traurig in Indien. Es war meine erste Zeit in Indien. Ich war total zerstochen von den Moskitos. Ich konnte nicht schlafen und hatte Durchfall, was mich in eine existenzielle gesundheitliche Krise geworfen hat. Und ich war so ein bisschen neben dem Wind. Und Prabhupada kam dann rein, er gab seine Morgenvorlesung, ich habe mich ganz hinten hingesetzt, um einfach ein bisschen meine eigenen Depressionen nachgehen zu können und nicht so, dass nicht so auffällt, dass ich so schlecht im schlechten Bewusstsein war. Ich weiß noch, Prabhupada sang Jai Radha Madhava zu der Zeit. Und alles, was ich sah, plötzlich hörte es auf zu singen. Das Harmonium hörte man noch eine kurze Zeit, die Trommel, und dann hörte das auch auf. Und ich dachte zuerst, ich bin eingeschlafen, aber schaute dann und ich sah Prabhupada auf dem Vyasa-San und er saß dort und weinte. Er konnte nicht weiter singen. Emotionen, starke ekstatische Gefühle hatten ihn überwältigt und es kam zu einem, wie nennt man das, dem Versagen der Stimme, the choking of the voice. Und ich schaute dann von hinten und dann habe ich gedacht, also was ist denn jetzt los? Ich war ganz disorientiert und bin dann vorsichtshalber nach vorne gegangen und bin über die Bodhis geklettert und wollte, um das richtig wahrzunehmen, ich musste mal näher kommen, nicht aus Kurzsichtigkeit, damals funktionierten die Augen noch blendend, aber einfach aus Interesse. Und ich setzte mich dann ganz nahe und ich spürte plötzlich, wie vom Prabhupada eine Art, ich kann es nur so als eine Welle bezeichnen, so ausging und mich erfasste. Ich weinte plötzlich auch, aber nicht weil ich Durchfall hatte und zerstochen war von den Moskitos, sondern weil ich mich Krishna so ferne fühlte und weil ich überhaupt nicht verstehen konnte, warum ich so selbstzentriert war. Und dann merkte ich plötzlich, mein Gott, jetzt bin ich ja total ekstatisch und habe nur noch Hare Krishna innerlich sehnsuchtsvoll ausgerufen. Und dann war das, ich war plötzlich, ihr kennt mich ja, ich bin ja nicht besonders spirituell feinfühlig, ich war einfach total baff, kann ich nur sagen. Und schaute Prabhupada so an und dann kam Prabhupada wieder zum Alltagsbewusstsein, also kam zurück. Es war wirklich so, als wäre er weg gewesen in einem anderen Bereich, auf einer anderen Ebene, und er kam jetzt zurück und räusperte sich und man merkte, er war ein bisschen verlegen. Er wollte eigentlich nicht voll in der Öffentlichkeit seiner Schüler so einen inneren Zustand hineingehen. Das ist ja etwas, was man normalerweise privat für sich behält, diese Stufen der Ekstase. Und er schaute so ein bisschen verlegen weg und so mit dem Blick, wo waren wir gerade, nicht? Und ergriff dann die Kadels und tat so, als wäre nichts geschehen und sang weiter. Aber wir waren alle völlig durcheinander und fragten ihn nachher, Prabhupada, was sollen wir machen, wenn du uns plötzlich auf diese Weise verlässt und in einen anderen Bewusstseinszustand geht? Was macht man da am besten? Prabhupada war immer noch ein bisschen verlegen. Prabhupada ist ein sehr feinfühliger Spiritualist und sagte einfach nur, chantet einfach Hare Krishna. Also eine generische Antwort, die gut für alles ist, nicht? Gab er, weil er sah, wir waren noch ganz frisch auf dem spirituellen Weg und konnten Ekstasen, das war neu für uns. Ne? Gut. Und ich kann mich erinnern, wenn immer es mir schlecht geht, gehe ich zurück in diesen Augenblick nach Mayapur und erinnere mich an diesen Sadhu, an meinen eigenen spirituellen Meister und was er ausstrahlte. Und das wirkt noch immer für mich und ich werde noch immer motiviert. Ein zweites Mal war es auf einer Reise nach Gangotri. Es wehten starke Winde und ich musste mich hinter einem Fels in Sicherheit begeben, um die Winde abzuwarten, weil ich Angst hatte, wenn ich auf dem schmalen Bergpfad weitergehen würde, dass die Winde mich erst zum Taumeln und dann zum Stürzen bringen würden. Und so saß ich so hinter so einem Stein und wartete auf das Abklingen dieser Winde und schaute mich dann dabei ein bisschen um und sah in ein Tal hinein und im Tal sah ich einen Sadhu, der dort saß, der chantete auf seinen Beats. Ich konnte nicht hören, was er chantete, weil ich nur das Rauschen von Mutter Ganga wahrnahm und dann sah ich aber, der weinte Wahrscheinlich war er ein Rambakter, vom Tilak her zu urteilen, war er ein Rambakter. Tilak ist dieses Stirnzeichen. Und das hat mich so ergriffen, dass ich dann richtig den Rest der Zeit, und das ging für ein halbes Jahr, einfach nur noch Krishna, Krishna, Krishna wollte. Also richtig die Neigung war da. Meine lieben Devotees, seid ehrlich mit euch selber. Habt ihr auch manchmal materielle Wünsche? Und habt ihr manchmal das Gefühl, es wäre schön, wenn die nicht so stark wären? Aber was soll man machen? Sie sind trotzdem da. Kennt ihr das? Ja. Stellt euch jetzt nur mal vor, ihr würdet statt diese Wünsche, die sich auf die Welt beziehen, oder die Unsicherheit, die Angst vielleicht vom Sterben und so weiter, ihr würdet statt diesem Bild plötzlich nur noch das Bild haben, Krishna, 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 oh Krishna, und ihr würdet so Krishna entgegenstreben. Was, wie schön das wäre, wie einfach euer spirituelles Leben wäre. Man würde sagen, in Norddeutsch, die halbe Miete wäre bereits zusammen. Nicht? Also alles ist bereit, man ist praktisch schon da, wo man sein will. Es geht um diese Mati, diese Neigung. Und diese Neigung, die ist in so geneigten Personen zu finden, also Sadhus. Deswegen sagt die Itihasa Samuchaya, eine Schrift, die Jiva Goswami zitiert: O König, Krishna ist anwesend, wo sich Geweihte von Lord Krishna versammeln, die keinerlei materielle Anhaftung haben. Darüber besteht kein Zweifel. Es heißt sogar, dass wenn Sadhus kommen und über Krishna sprechen, dass Krishna überhaupt nicht fernbleiben kann, sondern tatsächlich auch dort kommt. In manchen Bhagavad-Katas macht man einen Thron für Krishna bereit, sodass Krishna, wenn er kommt, sich dort niederlassen kann. Nicht nur Krishna kommt. Ich habe von Prabhupada gelernt, dass Shukadev Goswami und Shiva kommen. Und deswegen haben wir in vergangenen Zeiten, als unsere Bewegung jung war und die Welt jünger war, auch immer Sitze gehabt für Shiva und Narada. Das war meine Aufgabe, diese Sitze zu verbreiten. Dass sie sich hinsetzen können und mithören können, wenn das Bhagavatam rezitiert wird. So hat uns Prabhupada damals unterrichtet. Prabhupada hat einmal in einem riesen Veranstaltungssaal, das aber sehr, sehr dürftig angekündigt war. Und es waren nur die Mutter von einem Devotee gekommen und zwei Devotees und ein Freund, also und Prabhupada. Und Prabhupada hat, die Devotees haben gesagt, Prabhupada, lass uns am liebsten weggehen, das lohnt sich hier nicht. Und Prabhupada sagte, nein, er gab eine Lecture, er sang total enthusiastisch mit großer Freude. Und danach fragte ihn Prabhupada, wie du hättest deine Zeit sinnvoller verwenden können. Nein, sagte Prabhupada, Narada Muni und Shiva waren hier. Die kommen, wenn Krishna Katha da ist. Krishna kommt selber. Radharani kommt selber, wenn guter Krishna Katha da ist. Das ist so mächtig ist die Gemeinschaft von Sadhus, dass sie tatsächlich das, was für uns jetzt noch ungreifbar ist, so ungreifbar wie vielleicht die elektromagnetischen Strahlen, dass sie uns das sichtbar machen können. Wie ein Fernseher, wenn ihr so möchtet, wenn ihr ein leicht verständliches Bild benutzen möchtet. Und deswegen ist Sadhu so wichtig. So wichtig. Und warum es so wichtig ist, weil in uns diese Neigung, die so leicht einschläft wieder, die so leicht weggeht, weil wir so mehrfach belastet sind in dieser entsetzlich hektischen Zeit, in der wir leben. Ich weiß nicht, lebt ihr auch in diesem, habt ihr auch manchmal das so wie, oh, das ist zu viel. Also allein meine E-Mails, ich habe da Grauen, da, wenn man nur eine Sekunde mal aufhört, die zu beantworten, ist man gleich völlig zugeemailt mit Tausenden. Nicht? Also so eine hektische Zeit, und dann kann ich mir nur vorstellen, wie es die Wohlis für unser Nandarani Priya gehen muss. Die arbeitet manchmal 24 Stunden am Tag, nicht so stark, 8 Stunden, ne? 8 Stunden, oder? Bisschen mehr, 9 Stunden, mein Gott. Oder Shyamananda arbeitet, alle möglichen, nicht? Also Arbeiten von uns. Und dann dazu noch Sadhana ausüben, dann noch kochen, dann noch duschen, dann noch den Staub wischen in der Wohnung von der Möbelatur. Das ist Wahnsinn, wie viel wir zu tun haben normalerweise, nicht? Und dann geht manchmal diese Neigung, diese Inspiration wird einfach so vollgestaubt, nicht? So zugestaubt. Das kommt vor. Und jetzt die Gemeinschaft mit Devotees ist dazu da. Deswegen, ich möchte es euch gerne nochmal vorlesen in Sanskrit. Wir können es ja zusammen lesen, damit Bhava Pavago Brahmato Yadabhavech Bhava Pavago Brahmato Yadabhavech Janasya Tahyachyuta Satsamagama Janasya Tahyachyuta Satsamagama Satsangamo Yahi Tadaiva Satgato
Satsangamo Yahi Tadaiva Satgato.
Satsanga, nicht? Ewige Gemeinschaft, die einen aufs Ewige vorbereitet. Palavareshe Twayi Jayate Mati, Palavareshe Twayi Jayate Mati. Ja, diese Satsanga, diese Gemeinschaft mit Heiligen, nicht? Bringt in uns die Neigung zum Vorschein, Krishna zu dienen. Ein Beispiel, was im Bhagavatam gegeben wird, ist, dass selbst ein Materialist, und das war ja Akuras Frage, wie kann ein Materialist jemals Krishna sehen? Das ist die Prostituierte Pingala. Pingala war eine Hetäre, die besonders an religiösen Festtagen, wo viele Leute die Stadt besuchten, in denen sie lebte, da war, gut geschmückt und attraktiv parfümiert, stand sie im Haus, im Stadteingang und wartete auf einen Freier für die Nacht. Nun, an diesem Tag, um den es uns geht, traf sie keinen Freier, sondern ein Sadhu. Sie hatte sich mehrere Male umgezogen, weil niemand, zu Deutsch gesagt, anbiss, und hat immer wieder den Sari gewechselt und das Parfüm, aber ihre weiblichen Reize versagten an diesem Tage, und so ging sie dann völlig verwehrt, was geschehen war, zu sich nach Hause. Nun, im Garten übernachtete ein Sadhu. Es war wohl ein hoher Festtag, alle Schlafplätze waren belegt, und er hatte sich da unter einem Baum zur Nachtruhe hingelegt. Und die Pingala sah ihn. Und plötzlich, durch diesen Kontakt, der letztendlich mystisch ist, meine lieben Devotees, da fand keine verbale Kommunikation statt. Da fand einfach nur das, was das Sadhu im Herzen hat, Krishna, das ging in das Herz der Pingala, und sie sprach denn diese unglaublich schönen Gebete, wo sie sagte, oh, wieso war ich so nach außen gerichtet, dass ich nur körperliche Sinnbefriedigung wollte? und habe ganz und gar Männern gedient, die ähnlich arm dran waren und nur ihre Sinne befriedigen wollten. Jetzt spüre ich ganz deutlich, dass im Hause meines Körpers Rishikesha, Krishna, gegenwärtig ist. Und ich möchte ihm genauso dienen wie Lakshmi. Wisst ihr, wie Lakshmi dem Herrn dient? Sie dient wie eine Ehefrau dem Ehemann dient. Sie massiert die Füße. So, sie entwickelte Wünsche, Krishna ganz persönlich zu dienen, durch diese Gemeinschaft mit dieser großen Seele, die da rastete unter dem Baum in ihrem Garten. Ich möchte euch zu Anfang des Workshops einen Film vorspielen, Prabhupada on Hippie Hill, wie ihr seht, wie Srila Prabhupada in San Francisco einfach die Neigung von bedingten Seelen erweckte, Krishna zu dienen. Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Was geschieht in Gemeinschaft, in Sadhu Sangha? Oder in Gemeinschaft überhaupt?
Man nimmt die Qualitäten des anderen an.
Man nimmt die Qualitäten des anderen an. Sehr. Hast du das auch schon erfahren, Muli Manohar?
Ja, beide Seiten.
Beide Seiten. Ja, ja. Ich kenne das. Ich kenne das auch. Mir ist es sehr aufgefallen. Ich musste einmal für ein halbes Jahr mit meinen jungen Neffen zusammen sein und babysitten. Ne? Und ich war danach wie so ein Kind. Die Heiligen Schriften sagen uns: Yas yayat sangati pungso mani vatsyat satat gunaha svakula dyaitato diman svayutanye vasang shayat. Genauso wie die Eigenschaften eines in der Nähe befindlichen Objektes in einem Kristall reflektiert werden, nimmt man die Eigenschaften der Person an, mit der man Gemeinschaft hat. Wenn man deswegen devotionale Gefühle vergrößern will, sollte man unbedingt Gemeinschaft pflegen mit denjenigen, die die gleiche Ausrichtung haben. Vielleicht habt ihr das gemerkt an unserem Vrindavan-Yoga-Abend. Wir hatten da einen Brijbasi eingeladen, eine sehr nice Person, und er hatte über Krishna auf seine Brijbasi-Art gesprochen und gesungen, Radhe, Radhe. Und ich habe danach gesehen, wie ihr alle, die ihr da wart, also die Gäste, die da waren, tatsächlich hingebungsvolle Gefühle hatten, nicht im Herzen. Das wollen wir auch heute Abend machen. Heute Abend wollen wir nur über Krishna sprechen. Und was er denkt und was er tut und so weiter. Um ein bisschen, ja, ein bisschen Krishna bewusster zu werden. Ups, mein Orchester ist hier noch an. Das Beispiel ist, glaube ich, sehr klar. Wenn ihr ein Kristall hier habt und davor eine Hibiskusblume, dann wird sich im Kristall die Hibiskusblume abbilden, sie als Reflexion. So ist es auch, wenn man Gemeinschaft hat mit einer Person, wie Muli Manohar sagt, dann gehen die Eigenschaften dieser Person in ein, die positiven wie auch die negativen. Und deswegen wird gesagt, sollte man das Herz öffnen, wenn man mit geweihten Krishnas Gemeinschaft hat, und das Herz ein bisschen beschützen, wenn man mit Nicht-Geweihten zusammen ist. Man sollte dann nicht einen ganz und gar intimen Austausch pflegen. Nicht mit intim meine ich, das ist vielleicht ein missverständliches Wort, einen ganz und gar persönlichen Austausch pflegen. Weil die Eigenschaften dieser Menschen und die Wertvorstellungen dann auf unsichtbare Weise ins Herz hineinkommen. Nicht? Es ist kein Problem, sagt Bhaktivinoda Thakur, mit Materialisten Gemeinschaft zu haben, wie bei einer Bootsüberquerung des Ganges. Das ist ein Beispiel, erlebte in Navadvip. Und da gibt es diese großen Fähren, die von einer Insel zur anderen fahren. Und da steigen ganz viele Leute mit ihren Fahrrädern ein und so weiter. Also, oder bei uns wäre es vielleicht in einem Stadtbus. Das ist kein Problem, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir diese dieses Aufnehmen von Einflüssen nicht tun, was passiert, wenn wir das Herz öffnen. Wenn man, ich habe es schon oft gesehen, dass Menschen, die spirituell, ich will es anders ausdrücken, die psychologisch nicht so klar kamen in ihrem Leben, dann zu einem einem Therapeuten gegangen sind und das Herz total ausgeschüttet haben und dann natürlich von dem Therapeuten, wenn er nicht ein spiritueller Therapeut war, Einflüsse aufgenommen haben, die sie später dann wieder abgelegt haben, weil sie gemerkt haben, so stimmt das eigentlich nicht ganz. Nicht? Das sind, ich habe ein paar Dinge lernen können, aber weil es dieser Person einer höheren Ausrichtung und einer höheren Verbindung mangelt, muss ich 50% dann wieder beiseite legen, weil es einfach nicht so gestimmt hat für mich auf meinem spirituellen Weg. So, man muss vorsichtig sein, wenn man das Herz öffnet, wie zum Beispiel in so einer Counseling-Session, und nicht materielle Einflüsse mitzunehmen. Aber lasst uns bei der positiven Einflussnahme sein, wenn wir tatsächlich unser Herz öffnen, das heißt in erster Linie bereit werden, dem Beispiel zu folgen, dieser Sadhus, nicht, die, mit denen wir Gemeinschaft haben, dann kann eine unglaubliche spirituelle Bereicherung stattfinden und ganz besonders, und darauf müsst ihr achten, auf euer Sadhusanga, ihr müsst sehen, ob zwei Dinge geboren werden. In richtiger Satsanga, spiritueller Gemeinschaft, werden zwei Dinge geboren. Shraddha, Vertrauen, und die Matihi, die spirituelle Neigung. Wenn ihr feststellen wollt, ob ihr Satsanga hattet oder einfach nur Gemeinschaft, ne, müsst ihr immer sehen, ist mein Vertrauen in Krishna größer geworden und ist meine Matihi, meine Neigung für Krishna größer geworden. Wenn diese Eigenschaften da sind, dann war es Satsanga, die ihr habt. Und wenn diese Eigenschaften nicht da waren, war es einfach nur Sangha. Ne? Shraddha und Matihi. Das sind die beiden Dinge. Dieser Vers spricht davon, dass ein Weiser Zuflucht sucht bei Menschen, die eine ähnliche Neigung haben wie man selber. Das ist auch, was Rupa Goswami sagt und was das Hari Bhakti Sododaya ausspricht. Es sagt, Svajati Ashayas Nikta Sadhu Sangha Satobare. Ein Devoti sollte die Gemeinschaft aussuchen von denjenigen, die eine ähnliche Inklination haben, die friedlich sind und die spirituell fortgeschritten sind. Wenn ihr wirklich versucht herauszufinden, welche Gemeinschaft ist am besten für mich, dann werdet ihr sehen, es müssen eine ähnliche Neigung sein. Nur diese Neigung, das betrifft sich auf die spirituelle Neigung. Zum Beispiel, wir sind durch unsere spirituelle Schule prädestiniert auf das Königreich der Liebe, Brajadam, Vrindavan Dham, das ist der Weg, den wir anstreben, und deswegen versuchen wir, Gemeinschaft mit solchen Sadhus zu haben, die das auch wollen. Die Sadhus, die nach Ayodhya wollen und dort Ram dienen möchten, in dem Königreich Ramas, können uns auch was lernen, zum Beispiel Entschlossenheit auf dem Pfad und so weiter. Aber diese ganz spezifische spirituelle Bereicherung sollte schon mit denjenigen sein, die auf dem Weg sind, dem gleichen Weg. Ich selber habe sehr viel Nutzen gehabt in meinem spirituellen Weg, auch von Buddhisten, die ich getroffen habe. Ich habe einmal so einen tollen aus der Mongolei gesehen, der da mit seinem buddhistischen Frack durch den Schnee von Berlin pilgerte und der mir von seinem Tempoprojekt erzählt hat. Und ich glaube, er hat heimlich gehofft, dass ich was spenden würde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt leider nichts. Und ich habe gemerkt, dass ich Entschlossenheit von ihm lernen konnte. Aber was um Krishna-Bewusstsein, Krishnas Eigenschaften, Krishnas persönliche Natur betrifft, da geht man lieber zu denen, die auch nach Vrindavan wollen und nicht ins goldene Land des Buddhas, des Maitreya-Buddhas. Das war so ein Maitreya-Buddhist. Yes. Ich wollte noch zum Schluss fragen, ich wollte zum ehrlich auf die Uhr von Sharanga Thakur gucken. Ist das Viertel nach neun? Tor neun. Acha, gut. Ich wollte als letzten, ich mache heute drei Punkte besprochen. Zwei Punkte. Der wichtigste ist, die Neigung wird geboren in Sadhu Sangha, die wir brauchen, um voranzustreben. Auf welche Weise wird die geboren? Well, sie wird auf diese, sagen wir mal, kommunikationspsychologische Art und Weise geboren, nämlich dass das, was im Herzen eines anderen ist, wird im Herzen des eigenen reflektiert. Nicht? So sind wir Menschen einfach gemacht. Sonst würden wir auch gar nicht überleben können. Stellt euch mal vor, die Mutter wüsste nicht, was ihr Kind will, wenn das Kind einfach völlig sprachuntalentiert sagt. Und weiß die Mutter, Banane, es will eine Banane. Na klar, nicht? Das ist diese Kommunikation, die stattfindet durch das herzlich. In unserem Team erlebe ich das immer wieder. Wenn man ein eingespieltes Team ist, braucht man gar nichts zu sagen. Die Teammitglieder wissen genau, in welche Richtung es geht und so weiter. Das ist diese Wirkung. Nicht? Aber insbesondere nehmen wir auf, was so an Neigung im Herzen eines Menschen sind. Deswegen wisst ihr das, wenn ihr Gemeinschaft mit Devotees habt, habt ihr andere Neigung, als wenn ihr Gemeinschaft habt mit Nicht-Gottgeweihten. Das ist die allgemeine Regel. Es kann natürlich auch passieren, dass man Gemeinschaft hat mit Trinkern und dann sagt, also so läuft das nicht bei mir und richtig genau dann nach der Umkehrregel genau das Gegenteil will. Aber das ist nicht, dass man jetzt befruchtet ist von den Trinkern in der Entschlossenheit, sich Krishna hinzugeben. Das war vorher schon bei dir da. Du hast einfach ein bisschen Disgust entwickelt. Nicht? Also das ist nicht ein Beispiel von Befruchtung. Oder es geht einem manchmal so, kennt ihr das auch, so wenn ihr irgendeinen schlimmen Film seht und danach sagt, also jetzt lächle ich einen Schlag zu, jetzt reicht's mir, jetzt werde ich also. Das ist nicht, dass man da etwas Positives aufgenommen hat, sondern man hat sich da nicht befruchten lassen in irgendeiner Weise. So, Gemeinschaft mit Devotees ist deswegen so wichtig. Ich möchte jetzt fragen, noch einmal, was unterscheidet einfache Gemeinschaft mit Gleichgesonnenen mit eben dieser befruchtenden Gemeinschaft? Zu Deutsch gesagt, was macht man in der Gemeinschaft mit Devotees? Darüber spricht Krishna in der Gita.
Matchita matkata prana bodhayanta parasparam katayantascha magnityam chusyanticha ramanticha. Die Gedanken meiner Devotees weilen in mir. Ihre Leben sind meinem Dienst hingegeben. Und sie bekommen große Zufriedenheit und Glückseligkeit, wenn sie über mich sprechen. diesen Vers werde ich noch einmal im Workshop erläutern, aber was hier gesagt wird, ist, die Devotees machen sich wirklich von Krishna abhängig. Genau wie ein Fisch, der sich abhängig macht vom Wasser, macht der Devotee sein Leben abhängig von Krishna. Wenn Krishna in meinem Leben ist, ist es ein guter Tag. Wenn Krishna nicht in meinem Leben ist, ist es ein schlechter Tag. Manche Menschen denken, wenn das Wetter gut ist, ist ein guter Tag. Wenn das Wetter schlecht ist, ist ein schlechter Tag. Aber ein Devotee macht sich abhängig nicht vom Wetter, sondern von Krishna. Das soll ausgedrückt werden mit Krishnas Worten. Mat Prana. Prana heißt die Lebenskraft. Genauso wie ein Fisch Lebenskraft im Wasser hat, so hat ein Devotee Lebenskraft im Krishna-Bewusstsein. Wenn er im Krishna-Bewusstsein sein kann, hat er Kraft, dann ist er in seiner Kraft. Und diese Menschen, die können uns ebenfalls spirituelle Kraft und spirituelle Neigung geben. Gut. Jetzt möchte ich euch Folgendes bitten. Ich möchte euch bitten, euer Notizblatt zu nehmen. Wer hat kein Stück Papier, kein Problem. Ich glaube, unser neues... Wir werden jetzt eine einfache Free-Writing-Exercise machen. Du hast? Ja. Shyamananda, du bekommst? Wir haben zur Not auch, also seid nicht schüchtern. Ich möchte euch vielleicht vorher bitten, wir werden ziemlich viel Writing-Exercises machen. Was wir jetzt machen werden, ist aktives Lernen. Wir haben noch bis zum Frühstück vielleicht jetzt 15 Minuten, schätze ich mal. Ich möchte euch bitten, dass ihr ganz kurz für euch in Stichworten das jetzt niederschreibt, was ihr in der Vorlesung gelernt habt. Es kann eine Zusammenfassung sein von den Punkten. Okay, es fing an hiermit, dann war der nächste Punkt der, dann war der nächste Punkt da. Wenn ihr sagt, oh, Zusammenfassung, also ich, es ist ja so, ich fange erst an zu denken nach dem Frühstück, also bitte jetzt nicht so anspruchsvolle Themen, dann nehmt euch einen Punkt und schreibt darüber kurz für 5 Minuten. Ihr werdet sehen, ihr nehmt dann was mit aus dem Seminar, das ist magisch. Ihr habt vielleicht gesehen, wie ihr gestern gearbeitet habt an den Punkten. Habt ihr gemerkt, wie das tiefer ging? Das ist magisch. Ich hätte euch das einfach nur erzählen können und ihr hättet nichts davon, nicht viel davon gehabt. Aber durch das Schreiben, und dann werde ich euch eine Frage stellen, die ihr vor Begeisterung euren Kopf zum Rotieren bringt. Ne? Ich möchte, dass ihr was mitnimmt, denn wir sind auf einer Reise. Also es ist nicht das gewohnte, es ist halt ein Seminar, es ist nicht eine gewöhnliche Morgenvorlesung. Ne? Ja, also die Frage ist, mach entweder eine Zusammenfassung von dem, was du gehört hast, oder mach den Hauptpunkt und tu deine Gedanken dazu niederschreiben. Wir haben 5 Minuten Zeit für diese Übung. Jetzt möchte ich euch bitten, euch zu eurem Nachbarn umzudrehen und kurz miteinander die Punkte zu reflektieren. Ihr werdet sehen, das bleibt in euch drin und ihr könnt das dann anwenden und ihr braucht es für heute. Habt ihr Nektar besprochen? Ihr seht so fröhlich aus, ihr beiden. Ihr seid so fröhlich aus. So, Hare Krishna. Toll, ist eine tolle Sache, nicht? So merkt ihr, das ist was ganz anderes, als wenn du einfach nur hörst und dann nicht darüber reflektierst. Das ist wirklich. Erst durch das Reflektieren nimmt das Gehörte für uns eine greifbare Wirklichkeit an, nicht etwas, mit dem wir anfangen können. Mir ist klar, dass zu diesem Zeitpunkt einige Fragen offen sind. Gut, wir haben gehört, dass unsere Neigung und unser Vertrauen geboren wird in dieser Satsanga mit Devotees, und dieser Mukshukunda ist anscheinend ein Beispiel dafür, wie er tatsächlich Krishna dann auch wahrnahm. Wie soll man das direkt anwenden in unserem Fall? Und wie wir Gemeinschaft pflegen können, auch miteinander, und eben unsere Gemeinschaft in spirituelle oder ergiebige Gemeinschaft wandeln können, in Satsanga, die wir, unsere Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Das wird Ziel unseres Workshops sein oder Thema unseres Workshops sein. Wann der stattfindet, ein paar Nachrichten, also News, wird uns Bhanu Nandini gleich sagen. Ich wollte hier nochmal ganz kurz sagen, wer hat mit dem Gummiband gearbeitet von euch schon? Ja, ich sehe ein paar. Siamananda und Ratna Manjari wissen noch nicht, was es ist. Ihr habt, ich muss erst mal sehen, was ihr. Es ist Folgendes. Es ist also nicht ein Gummiband. Siamananda ist, glaube ich, bei den zum Krampen schießen. Es ist so, dass wir sehr oft während unseres Lebens Gedanken haben, die uns an und für sich boykottieren und uns auf eine Energieebene bringen, die sehr, sehr, ja, wo wir einfach nicht in unserer Kraft sind. Negative Gedanken, die unheilsam sind, wären zum Beispiel, dass wir uns selber nicht für so gut halten oder dass wir andere kritisieren oder äußere Umstände kritisieren. Das sind alles so Gedanken, die uns viel Kraft nimmt. Und es gibt dafür richtig auch Hinweise. Das habe ich mal in meinem Seminar gemacht. Kennt ihr Kini? Oh, dieses schwierige Wort. Nandarani Priya, wie sagt man das jetzt nochmal? Ja, Frau Doktor weiß es. Nochmal? Kinesiologie. Nicht China, aber das ist also eine Sache, da sagt man, bittet man jemanden, seinen Arm so zu halten, und einen anderen bittet man, den Widerstand seines Arms zu prüfen, indem man darauf drückt. So, wenn der Betreffende, dann sagt man ihm zuerst, denk zunächst einmal, das Wetter ist mies. Dann ist es relativ sehr einfach, den Arm runter zu tun. Aber wenn man ihnen einen positiven Gedanken gibt, also denk mal dran, jetzt gibt gleich echtes Krishna-Prasadam, dann ist er so stabil, dass die ganze Schweizer Armee seinen Arm nicht runterkriegt. Ne? Also da gibt es solche, jetzt kommt das Wort, hoffentlich schaffe ich es, kinesiologischen Tests, so ähnlich. Nicht? Schon mal gehört? Ich schreibe mir das mal auf und dann lerne ich es auswendig für heute. So, dieses, euer privates Gummiband ist das Band der Kraft. Wenn ihr müsst euch, die Idee ist, wenn immer ihr so einen negativen Gedanken habt, wo ihr euch entweder selber fertig macht oder Leute in eurem Umkreis, dann wechselt man einfach im Augenblick, wo dieser Gedanke ist, das Handgelenk. Was dadurch passiert ist, man wird sich bewusst darüber, dass ich schon wieder einen miesen Gedanken habe, einen kraftraubenden Gedanken. Und nach einer gewissen Zeit, weil man so faul ist und nicht immer das Handgelenk wechseln will, also hört man auf, diese völlig unnotwendigen Gedanken zu haben. Man wird sie Und man wird sich erstmal darüber bewusst und dann merkt man, ach, ist doch gar nicht nötig, dass ich das jetzt denke. Warum lasse ich mich denn schon wieder so von meinen Gedanken kontrollieren? Und auf diese Weise könnt ihr in dieser Gemeinschaft das mal probieren. Also ich habe heute zweimal was absolut Unanspruchsvolles gedacht. Und habe dann, so gemerkt, schon wieder das, oh no, auf meine alten Tage muss ich jetzt noch so ein Kinderkram mitmachen. Und dann habe ich gedacht, war das Resultat dann aber. Es geht ja nicht um das Wechseln des Gummibandes. Es geht darum, dass man aufhört, sich von diesen boykottierenden Gedanken fertig machen zu lassen, nicht? Indem man sich darüber bewusst wird. Probiert's mal. Also bei manchen wirkt es Wunder, die sind erleuchtete Seelen gewesen, nachdem sie das gemacht haben. Bei anderen dauert es ein bisschen und wirkt nicht so. Also es ist einfach eine kleine Sache, weil wir wollen Sadhu Sangha praktizieren und das heißt, wir wollen uns von negativen Gedanken einander gegenüber befreien. Das ist die Idee, nicht? Also es ist ein bisschen praktisch. Gut, macht es mal. Ich habe gesehen, dass manche von euch noch ein bisschen überfragt waren mit dem Sadhu Sangha Gummiband. Aber wirklich, es gibt da ernstzunehmende psychologische Studien und das spirituell ist der Effekt einfach, dass wir ein Sankalpa langsam formulieren können. Ich will nicht mehr mich von meinen negativen Gedanken bestimmen lassen. Und mit diesem Sankalpa fliegen die dann weg wie Raben, die verscheucht sind worden durch das Händeklatschen. Nicht? Es geht darum. Es geht also, das Gummiband ist wirklich nur eine Krücke. Und ich möchte also jetzt nicht den Gummiband-Schmuck einführen. Nicht? Aber probier das mal und behalte es. Ein Augenblick ist ein Geschenk von unser Sharanagata-Team euch gegenüber. Könnt ihr danach behalten. Gut. Fein. Jetzt wollen wir noch hören, eine Orientierung für den heutigen Tag. Das ist unser wichtigster Tag. Samstag. Hare Krishna, bleib bitte noch da.
Hare Krishna, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Eine kurze Frage. War das zu früh, um 6 Uhr anzufangen? Oder? Nein? Nur zu spät ins Bett. Also morgen können wir das wiederholen, denkt ihr? Okay, gut. Es ist wichtig für uns, immer ein Feedback von euch zu bekommen. Natürlich als Gruppe, wie ihr euch fühlt und so weiter. Und ob ihr mitmachen wollt und könnt. Und es geht nicht darum, dass man ein Ziel hat, um 6 Uhr anzufangen, sondern dass man wirklich Sattva praktiziert und wenn das in diesem Fall irgendwie nicht funktionieren sollte, dann Dankeschön. Ich wollte auch noch etwas ganz Kurzes mit euch teilen, weil viele von euch, also manche von euch sind neue Devotees, aber viele von euch sind wirklich sehr alte Devotees, also seit vielen Jahren auf diesem spirituellen Weg. Und ein Sadhu in Vrindavan hat geschrieben und gesagt, dass wenn wir am Anfang unseres spirituellen Weges sind, dann sind wir sehr enthusiastisch und wir vertrauen sehr daran, dass es uns wirklich nur eine kurze Zeit brauchen wird, bis wir Krishna erreicht haben. Und was dann aber passiert, wenn wir 15 oder 20 oder sehr viele Jahre auf diesem Weg sind und praktizieren, ist, dass wir plötzlich merken, oh, es ist gar nicht so einfach, Krishna zu erreichen. Und und dann fängt etwas an zu geschehen. Wir verlieren das Vertrauen oder diesen Enthusiasmus, dass wir Krishna tatsächlich in diesem Leben schon erreichen können. Und dann hat er gesagt, wenn das mit uns passiert, weil wir sehen, oh, ich habe so viel Sadhana gemacht, ich habe mich so sehr bemüht, aber Krishna ist einfach nicht da, dann werden wir ein bisschen loose, das deutsche Wort ist ein bisschen entspannter, wir gehen weg von diesem Enthusiasmus und denken, das ist nur für Anfänger. Und er meint, es ist so wichtig, dass wir wirklich immer dieses Vertrauen haben. Es ist möglich sogar in diesem Leben. Warum? Weil wir ja die spirituelle Seele sind und ein Teil von Krishna. Und das ist das Allernatürlichste von der ganzen Welt, also von diesem, was überhaupt bestehe, dass es möglich ist, dass ich das schaffen kann. Weil ich kann die Mercy bekommen von Krishna, von Radharani. Und das hat mich sehr inspiriert in dem Beispiel, wo Akrura, als er von Mathura nach Vrindavan ging, eben diese gleiche Frage sich gestellt hat. Ich bin nur eine gefallene Seele und wie ist es wohl für mich möglich, wirklich Krishna zu erleben? Kann ich ihn ergreifen? Ist das möglich? Und dann hat er gesagt, nein, Schluss mit diesen Gedanken, das ist möglich. Und natürlich haben wir dann weiter in der Erläuterung gehört, wenn man in die gute Gemeinschaft kommt, das ist auch das Thema unseres Retreats, dieses Retreats, aber wir werden noch zu dem Sacred Space Retreat noch 4 Folgen haben, wo wir auch andere Wege hören werden, wie das möglich ist, Krishna wirklich zu erfahren in unserem inneren Herzen. Also nur als Anregung und als ein Gedanken, dass man wirklich dieses Paradigmawechsel auch macht, auch was sehr viel mit diesem Band zu tun hat, nicht diese das positive Klima in uns zu haben und das Vertrauen. Und ganz kurz zu dem heutigen Tagesablauf, jetzt haben wir Frühstück. Das letzte Mal haben ein paar Devotees gebeten, dass wir euch ein bisschen sagen, dass es gut ist, wenn man nicht zu viel isst. Weil sie haben gemeint, dann kann man nicht so gut verdauen innerhalb von 1,5 Stunden und ist müde im Workshop. Und dann muss Sachinanda Swami uns mit Kshatriya-Yoga und so weiter immer durchschütten. Oder er mahnt uns immer, ach, du bist wieder eingeschlafen. Und dann wirklich, das war ein Feedback. Also bitte sagt Bescheid, zum Frühstück nicht zu viel zu essen. Und es gehört auch ein bisschen zum Sattva dazu. Einfach, dass wir bewusst sind und dass wir uns fragen, wenn wir essen, esse ich jetzt, weil ich wirklich das brauche oder weil ich einfach, ja, für die Zunge, wie wir sagen. Und wir sehen uns dann wieder um 11 hier pünktlich. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Workshop und danach wollten wir in die Natur gehen. Wir werden aber wissen, was das Wetter macht. Vielleicht können wir alle ein bisschen uns wünschen, dass zumindest der Regen aufhört. Wenn nicht, dann haben wir auch andere Ideen, wie wir uns heute kräftig bewegen für eine halbe Stunde oder so nach dem Workshop. Okay, so viel bis jetzt und dann Hare Krishna und eine gute Mahlzeit.